Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Anne Schüller. Anne Schüller ist Management-Denkerin, Übermorgengestalterin, Keynote-Speakerin, Expertin für kundenzentrierte Unternehmensführung und Loyalitätsmarketing, Bestseller-Autorin und zuvor war sie im Top-Management vom führenden Unternehmen tätig. Anne ist ziemlich oft ausgezeichnet worden. Jetzt, Achtung, es wird ein bisschen länger. Also sie ist mehrfach Top Voice LinkedIn, Top Minds Sing, Best Business Book Award hat sie, Management Buch des Jahres, Mittelstandsbuch des Jahres, Conga Award, Schweizer Wirtschaftsbuch des Jahres, Finalistin beim International Book Award. Und das war nicht einmal alles, denn sie ist ja auch für ihr Lebenswerk im Hall of Fame bei der German Speakers Association aufgenommen. Sie ist HR-Influencerin, Spitzenreiter von Sing und die restlichen Sachen spare ich uns heute, weil sonst gibt es keinen Podcast mehr. Annes neuestes Buch heißt Bahnfrei für Übermorgengestalter und ist im Gabal Verlag erschienen. Und nach einer Lehre als Bankkauffrau war Anne Eisverkäuferin und Windsurflehrerin. Anne sagt, die Zukunft ist wie ein Laufband. Wer stehen bleibt, fällt sofort runter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Anne.
Das ist ja der Wahnsinn. Danke, ich bin selbst überrascht und geehrt.
Also Anne, toll, dass du da bist. Windsurfen und Eisverkauf muss ich natürlich sofort fragen. Mit Marketing-Top-Managerin, Bestseller-Autorin, Keynote-Speakerin, HR-Influencerin und so weiter und so fort, Zukunftsdenkerin. Was haben diese Sachen alle gemein? Und muss man sich immer wieder neu erfinden, wenn man eine Übermorgengestalterin sein möchte?
Ja, also zunächst mal, das war natürlich in jungen Jahren, das war nicht nach der Banklehre, sondern da hatte ich schon 3 Jahre in der Bank gearbeitet, habe also dort eine Riesenkarriere gemacht, war schon in der Vorstandsabteilung, also in der Stabsabteilung zum Vorstand. Und ja, eines Tages da, das war im Sommer und es regnete und regnete und ich hatte so ein tolles Büro in München auf die Maximilianstraße und der Regen rann und ich kam mir vor wie so ein Dornröschen, an dem das Leben vorbeiging. Und dann habe ich gesagt, das kann es ja nicht gewesen sein. Und dann habe ich habe wirklich von heute auf morgen gekündigt. Ich habe meinen restlichen Urlaub genommen. Ich habe einen Tag später, habe ich mein Surfboard, ich gehörte damals zu den ersten Windsurfern in München, habe ich mein Surfboard auf mein schönes Auto und bin nach Südfrankreich gefahren, weil das war immer schon so ein Herzenswunsch, da mal einen Sommer zu verbringen. Ja, und dann musste ich mir natürlich überlegen, wie überlebst du? Und dann habe ich tatsächlich in einem Eiscafé gearbeitet und tagsüber habe ich dann ein bisschen als Windsurflehrer gearbeitet. Und neben diesen Erfahrungen, also ich habe in insgesamt 10 verschiedenen Ländern gearbeitet, in 10 verschiedenen Branchen, Positionen. Also ich habe einen sehr, heute würde man sagen, wilden Lebenslauf, damals völlig untragbar zu meiner damaligen Zeit. Aber jede Erfahrung hat für mich einen wertvollen Input geliefert und war ein wertvolles Puzzleteil zu dem, was ich dann jetzt heute mache.
So Puzzlesetzerin, das ist ja auch ein schönes Bild. Anne, wer dich kennt und in ein paar von deinen Vorträgen gewesen ist und ein paar von deinen Büchern gelesen hat, weiß, dass du sehr viele interessante Inputs bekommst aus dem Taxifahren. Also ich möchte ganz gern warum interessiert dich Taxifahren so sehr und was sind die wertvollsten Impulse, die man für die Zukunft da gewinnen kann?
Ja, also ich fahre natürlich jetzt wieder, das ganze Offline-Leben hat ja jetzt wieder Fahrt aufgenommen, jetzt fahre ich natürlich auch wieder viel Taxi, weil es eben diese Live-Veranstaltungen gibt. Und ich unterhalte mich gern mit Taxifahrern, ja, weil im Taxi passiert einfach das pralle Leben. Und wenn man mal über die Höflichkeitsformeln hinauskommt, dann erfährt man ganz viel aus der persönlichen Historie eines Menschen oder alternativ ganz viel von Erlebnissen, die dieser Taxifahrer eben hatte. Ja, der fährt dann zum Beispiel auch Businessmenschen und da im Taxi sind viele Menschen eben tatsächlich Mensch. Und das ist immer das pure Leben. Ja, und das ist es, was dann dem Management halt oft abgeht, dieser gesunde Menschenverstand. Ja, man versteckt sich so sehr dann schnell hinter so Standard-Tools, die von sogenannten Management-Päpsten, ja, unfehlbar in die Welt gesetzt worden sind. Und Management ist auch so gerne so, ich nenne das immer gebrauchsanweisungssüchtig. Ja, sag mir in 10 Schritten, wie das Tool funktioniert und dann setze ich das im ganzen Unternehmen ein und überlege mir gar nicht, welchen Schaden sowas auch anrichtet, dort, wo so ein Tool einfach gar nicht hingehört. Und dieser gesunde Menschenverstand, der ist mir unheimlich wichtig, ja, und aus diesem gesunden Menschenverstand und sehr, sehr, sehr viel eigenen Erfahrungen und wie du auch richtig sagst, einen eigenen Transformationsprozessen, ich habe ja 2, nachdem in jungen Jahren habe ich den ja auch noch zur Selbstständigkeit und da schöpft man halt irre viel Praxiswissen heraus. Und dieses Praxiswissen, das möchte ich eben auch weitergeben. Und deswegen sind meine Bücher auch extrem praxisorientiert. Das Neue, das du kurz erwähnt hast, das Übermorgengestalter, ist von allen das praxisorientierteste. Ja, weil die Menschen brauchen heute einfach so ein paar Tools an die Hand. Ich habe das jetzt verstanden, ja, dass Digitalisierung und das Nachhaltigkeit und das Kundenzentrierung. Aber wie packe ich das jetzt konkret an, idealerweise aus der Mitte des Unternehmens heraus, weil Top-Down ist auch längst veraltet, längst überholt.
Jetzt hast du gerade was vom Menschenverstand gesagt. Da öffnest du bei mir ganz große offene Türen, weil ich mir auch sehr häufig denke, naja, am Ende des Tages, wenn man mal diese ganzen überflüssigen Floskeln weg rationalisiert, dann kommt es wirklich vor allen Dingen auf den Menschenverstand drauf an, wie man ein Unternehmen führt, wie man Innovation vorantreibt. Jetzt stelle ich mir die Frage, naja, anscheinend tun sich ja die Menschen heute sehr schwer, den Menschenverstand anzuwenden oder sie haben es nicht gelernt, ihn zu nutzen, auch wenn sie ihn vielleicht haben, vielleicht ist er irgendwo versteckt. Was empfiehlst du denn den Entscheiderinnen und Entscheidern, wie man sich wieder auf den Menschenverstand besinnen kann?
Also ich glaube, wir haben es natürlich gelernt. Ja, wir sind so sozialisiert worden, wir waren alle mal Kinder und als Kind lebt man, also man badet in seinem gesunden Menschenverstand. Jeder, der an der Uni war, zumindest ja vor einiger Zeit an der Uni war, hat ihn dort verloren. Ja, weil dort hat sich eben dieses ökonomische Wissen breit gemacht von zum Beispiel vom Homo economicus. Ja, der also im Wirtschaftsleben keine Gefühle hat und alles nach Logiken abarbeitet. Und das ist ja eine Erfindung, ja, von Theoretikern im Elfenbeinturm. Den Homo economicus, den hat es ja nie gegeben, ja, weil die Hirnforscher sagen uns heute, vor jeder Ratio steht die Emotio. Das heißt, wir entscheiden immer zunächst emotional und postrationalisieren dann oft eine emotionale Entscheidung. Und im Management ist das natürlich genauso, weil wir sind alle nur Menschen. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen, wie ich das den Managern, also ich bin ja Sprecher oft vor Hunderten, da ist es immer ganz spannend, weil man dann sofort Mehrheiten, sehr schnell Mehrheiten sieht. Ja, dann frage ich mal so in diese Top-Manager-Runde, wer von Ihnen trägt eine Uhr? Ja, manche tragen heute keine Uhr oder hat früher eine getragen. Denken Sie mal an die teuerste Uhr, die Sie noch in der Schublade haben. Und dann frage ich so rauf, wie viel hat die denn gekostet? 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro, jetzt wäre ich interessiert, großer Lacher. Und dann sage ich, das, was eine Uhr können muss, das kann man für 10 Euro kaufen. Alles andere sind gute Gefühle. Ja, und die guten Gefühle im Management, die jetzt konkret mit einer hochwertigen, sehr teuren Uhr zu tun hat, das kann man sich jetzt ja alles vorstellen. Und das sage ich auch im Klartext von der Bühne herunter. Das ist eben, das ist Status, ja, das ist Show, das ist wichtig sein. Und das gibt uns ein gutes Gefühl und sowas treibt das Management. Ja, an der Stelle wird es sofort klar, dass auch im Management, weil es doch die Menschen gibt, im Grunde genommen ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Machtspielchen, Einfluss, Prestige, Goodies, die ich mir erwerbe, die 3 Palmen und das Eckbüros mit den 4 oder 5 Fenstern, 2 mehr als andere und so weiter und so fort. Alles Emotionen.
Du sagst ja, eigentlich ist doch dann der Mensch und auch der Manager, die Managerin ein Stück weit von Grund auf irrational, weil man ja eben gerade nicht rationale Entscheidungen trifft, sondern eben irrational. Das heißt, man verhält sich eben auch in bestimmten Situationen eigentlich nicht so, wie man es sollte. Man legt eben Wert auf Status, weil man findet es ein schönes Gefühl. Es gibt vielleicht ein bisschen Adrenalin und so weiter, auch wenn man es nicht tut. Also kann man da nicht eigentlich sagen, dass alles so normal läuft, wie es immer lief, wie es schon irgendwie im Mittelalter gelaufen ist und wie es wahrscheinlich auch in 500 Jahren laufen wird, sofern es dann hoffentlich unsere Menschheit noch geben wird?
Ja, natürlich, weil das sind ja uralte Hirnmechanismen, die können wir ja nicht einfach so ausklicken. Ja, weil diese Hirnmechanismen, die funktionieren eben nach dem Motto, weg von hinzu, Freund oder Feind. Und das ist die erste Entscheidung, die ein Mensch immer treffen muss, in Bruchteilen von Sekunden. Ja, weil sonst überleben seine Gene nicht. Und alle Gene, die überlebt haben, die haben immer hier gute Entscheidungen getroffen. Und das ist immer der erste Schritt. Und der muss in Bruchteilen von Sekunden passieren, weil es bleibt oft nicht die Zeit, rationale Entscheidungen zu treffen, wenn dann der Feind wenn der Feind attackiert. So, und das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass das immer ein erster Eindruck ist. Ja, Manager sprechen ja auch ganz viel von Erfahrungswissen und das kann ich jetzt natürlich anreichern. Ja, durch Informationen, durch gute Daten, durch gute Informationen, neuerdings durch KI. Ja, also eine gute KI, die bringt uns Wissen. In Bruchteilen von Sekunden bringt die uns Wissen. Um daraus aber gute Entscheidungen zu treffen, muss ich es eben anreichern. Ja, ein Stück weit, wenn ich Erfahrungswerte habe mit Intuition, mit gesundem Menschenverstand, indem ich mehrere Meinungen einhole, indem ich aus Gedankenrohlinge eben etwas Wunderschönes mache. Mhm. Ja, also dieses Wissen, da hilft uns die KI. Ich muss es aber mit all dem anreichern, was letztlich uns Menschen auch besonders macht und uns ausmacht und uns letztlich immer noch, zumindest heute, der KI überlegen macht. Mhm.
Anne, sind auch die Menschen ja, wenn sie dann also diese neuen Wege gehen wollen, so manchmal ein bisschen eingegrenzt durch die Regeln, in denen sie dann auch sich gerade befinden. Du hattest in deinem Buch geschrieben, Kill a Stupid Rule. Wie wichtig ist das für die Transformation und wie viel Mut erfordert das?
Ja, also zunächst einmal, weshalb, wir reden ja ewig davon. Also es wird ja immer dringender und die notwendigen großen Transformationen, abgesehen von Ausnahmen, die finden eben in klassischen etablierten Unternehmen nun doch nicht statt. Und wenn sie stattfinden, dann sind sie eben immer meistens durch Umstände getrieben, durch äußere Umstände, wenn die Manager jetzt plötzlich gar nicht mehr anders können. Jetzt machen sie dieses und jetzt machen sie jenes und jetzt bringen sie dann doch plötzlich den Fortschritt in die Unternehmen. So, wenn man aber jetzt genau hinschaut, ja, dann findet der Fortschritt eben nicht in den klassischen Managementstrukturen statt. Der findet am Arbeitsplatz statt, der findet bei New Work Tools statt, also meistens im Mitarbeiterbereich. Wenn es aber an die großen organisationalen Strukturen geht und hier besonders Silos, ja, oder diese Top-Down-Organigramme, ja, der Chef thront einsam ganz oben und darunter in Kästchen eingesperrt seine brave Gefolgsmannschaft. Mitarbeiter kommen nicht vor, Kunden kommen nicht vor. Und in 95% aller klassischen Unternehmen finden sie nach wie vor dieses Bild. Ja, und dann sagt man, das ist doch nur ein Bild. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Bild verrät die wahre Gesinnung. Ja, und was dann bleibt, man bleibt an diesem Bild dann verhaftet, man feiert sich sozusagen selbst und bleibt auch diesen Silos verhaftet, weil das sind die großen strategischen Strukturen, die müsste man anpacken. Mhm. So, und das tut man nicht, man redet seit 10 Jahren darüber, dass Silostrukturen heute nicht mehr funktionieren in dieser total vernetzten Welt, in dieser Kreuz- und Querwelt, top-down und das funktioniert halt nicht, aber es wird nicht entsorgt. Ja, und dann sage ich, wenn das schon nicht, dann fangen wir mit kleinen Dingen an, mit Quick Wins. Und das ist eben zum Beispiel Kill a Stupid Rule. Ja, das heißt, wir fangen aus der Mitte der Organisation heraus einmal an. Aus der Mitte der Organisation, das sind eben meistens die Mitarbeiter, die mutig sind, die sich was trauen, die Ideen haben. Und die fangen an, an den Regeln zu drehen. Also dumme Regeln, Regeln von früher, überholte Regeln, veraltete Regeln. Noch nicht durchdigitalisierte Regeln oder nicht nachhaltige Regeln, also alle diese Dinge, da fangen die dran zu drehen und Kill heißt, ich schaffe sie ab. Und da ist mein Hinweis wieder, nicht nur eine Regel abschaffen, vor allen Dingen dann, wenn man neue Regeln erlässt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Jedes Silo macht seine Wichtigkeit daran fest, ganz viele Regeln zu erlassen. Wenn ich viele Regeln und Verfahrensweisen habe und Dinge, die im Unternehmen getan werden müssen, ja, weil das eben zu unserer, meiner Silo-Arbeit ab, dann bin ich wichtig. Also werden Manager keine Regeln abbauen, ja, weil dann reduzieren sie ihre Wichtigkeit und immer noch was obendrauf legen, um noch wichtiger sein, auch im Vergleich zu den anderen. Und da ist mein Hinweis der, bevor ich eine neue Regel erlasse, muss ich mir immer überlegen, nicht nur, welche eine Regel kommt weg, sondern welche 2 veralteten Regeln müssen weg. Ja, weil die meisten Mitarbeiter arbeiten heute am Anschlag. Wenn ich eine dazu tue, eine wegtue, bin ich immer noch am Anschlag.
Genau.
Ja, das heißt, ich muss zwei wegtun, um etwas Neues zu schaffen. Und das sollte eine Basisregel im Unternehmen sein. Und dann brauche ich die Mitarbeiter, die mir sagen, was muss weg, was muss anders, besser gemacht werden und was muss neu, ja, damit wir eben als Unternehmen in die Zukunft kommen. Mhm. Kill a stupid rule, im Sinne auch von dann noch was Neues, Besseres erschaffen.
Anne, jetzt hast du gerade gesagt, Top-Down funktioniert nicht. Ich denke, du hast da sicherlich recht, dass Top-Down nicht funktioniert. Gleichzeitig würde ich dir entgegensetzen, Bottom-Up wird nicht funktionieren, wenn nicht da oben irgendwie jemand mal sitzt, der das auch wirklich versteht und der am Ende des Tages da einen sehr umfassenden, nachhaltigen Ansatz entwickelt, wie wirklich dieses Unternehmen auch weiterentwickelt werden soll. Wie kann man das dann am Ende des Tages wirklich hinkriegen? Weil letztlich so ein großer Tanker braucht dann auch seine Kapitäne oder Kapitäninnen. Da habe ich leider auch schon sehr, sehr viele Grassroots-Bewegungen gesehen mit tollen, engagierten Menschen, die aber irgendwann im Keim erstickt worden sind, weil eben von oben nichts kam. Also ja. Ist da nicht doch die Hoffnung, dass es eben auch viele Entscheiderinnen und Entscheider geben, die sagen, ja, wir müssen es jetzt machen, die das dann auch unterstützen und dann brauchen wir doch wieder auch Top-Down?
Okay, also zunächst sage ich, es gibt ja Leute, die sagen, ohne Führung. Und ich sage, nein, Führung braucht es natürlich, ja, weil wir haben in jedem Unternehmen haben wir eine strategische Ebene und wir haben eine operative Ebene. Mhm. Ja, und für die Strategie, da ist das Management, da ist das Top-Management zuständig. Ja. Mhm. Das Top-Management kann aber gar nicht Strategie machen, solange die im Mikromanagement sind, solange die bei jeder 10-Euro-Entscheidung ihr Häkchen machen müssen. Ja, auch sehr schön gesagt, absegnen. Ja, also das Wort sagt alles, absegnen, ja, Götter segnen was ab, Päpste segnen was ab, Priester segnen was ab, also diesen Status, in dem man sich da hineinbegibt, in dem man nur einfach absegnen sagt. So, also da muss sich vieles verändern, weil da sind wir jetzt im Operativen. Ja, Top-Manager haben keine Zeit für Strategie, weil die im Mikromanagement sind, sich also den ganzen Tag um Operatives kümmern. Und das damit auch ihre Wichtigkeit nähren. Und das muss sich verändern. Ja, und ich sage auch nicht top-down, sondern ich sage eben aus der Mitte des Unternehmens heraus. Das ist nochmal ein anderer Ansatz. Mhm. Ja, da verliere ich sozusagen komplett eben dieses hierarchische Hochstatus, Niederstatus, top-down, bottom-up, sondern ich sage aus der Mitte der Organisation heraus. Also ich denke dort in diesen Kreisen, in denen moderne Organisationen ja denken, ja, also alles funktioniert heute im Kreis, Kreiswirtschaft, Ökosysteme funktionieren in Kreisen. Also das ist ein Bild, was wir in der Zukunft brauchen. Weder oben, unten, einfach weg, aus der Mitte des Unternehmens heraus. Und das impliziert, da sind auch Führungskräfte dabei. Mhm. Das sind gute Mitarbeiter, engagierte Mitarbeiter, ja, die getragen werden von Führungskräften, weil es gibt genügend Führungskräfte im mittleren Bereich, die durchaus auch sehen, was nötig ist und was dringend gemacht werden muss. Die werden aber eingebremst eben durch die Anforderungen, dass sie eben zum Beispiel ihre Ziele zu 100% erreichen müssen. Und wenn sie die nicht erreichen, dann bekommen sie weder Goodies noch Karrierezuwachs. Also sagt so ein mittlerer Management, natürlich, ich bin doch nicht dumm. Das sagen die mir auch, Frau Schüller. Ja, ich bin doch nicht dumm. Ja, ich habe zwei Kinder zu Hause. Ich habe gerade ein Häuschen gebaut und Bäumchen gepflanzt. Ja, ich werde doch jetzt nicht meinen Kopf durchsetzen gegen das Management.
Mhm. Ja, bitte.
Anne, du hattest ja geschrieben in deinem Buch, wenn 10% der Menschen für eine Sache gewonnen sind, dann entsteht ein Sog.
Ja.
Wie schaffen wir diese Überzeugung von den 10% der Menschen?
Ja. Ja. Also da spreche ich zunächst mal das klassische alte, wasserfallartige Change Management an. Ja, oben, weit oben wird ein Change-Prozess entschieden oder ein Change-Projekt entschieden und dann wird es eben über die Mitarbeiter auch wieder schön hinhören, ausgerollt. Ja, und ich sage, wenn man was über Leute ausrollt, dann sind die platt. Was will man von denen noch groß erwarten? Ja, und dann müssen die Mitarbeiter mitgenommen, am Händchen gepackt werden oder ins Boot geholt werden. Also das sind alles so Begriffe aus dem Management, die alle weggehören, weil die einfach so eine total veraltete Hochniederstatus-Situation hervorrufen, auch in den Köpfen der Mitarbeiter, und das macht Angst. Ja, und wenn Angst im Haus ist, dann gibt es keinen Weg zur Veränderung, weil Angst blockiert, Angst macht dumm, Angst lähmt. So, das heißt, wir brauchen Freiräume, die Köpfe müssen durchlüftet werden, die müssen frei werden. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, gesunder Menschenverstand, Ja, nicht jeder im Unternehmen hat die gleiche Veränderungsgeschwindigkeit. Ja, weil das ist wieder ein Stück weit genetisch. Ich habe halt Menschen, die haben dieses Genmaterial. Ich habe das zum Beispiel auch. Also ich kann das aus eigenem Erleben bestätigen. Ich bin halt so ein Vorwärtsmacher. Ich will immer hinaus in die Welt. Ich will in den Dschungel. Ich will wissen, was ist dort? Ich gehe nicht die breite Autobahn. Ich gehe den Weg durch den Trampelpfad durch den Wald. Und solche Menschen gibt es in jedem Unternehmen. Ja, je nach Unternehmenskultur, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und jetzt gibt es diese Theorie, die besagt, wenn 10% aller Menschen gewonnen sind, Vorreiter zu sein und vorweg zu gehen und zu überleben, ja, das ist wichtig, dann folgt denen eine frühe Mehrheit, die sich dann plötzlich auch traut, und dann folgt denen eine späte Mehrheit, die erstmal wartet, bis alles sicher ist. So, und das ist der Punkt. Deswegen scheitern eben diese klassischen Change-Prozesse zu 70-80%. Da gibt es seit 10 Jahren Studien. Und ich frage mich, hallo Leute, ihr wisst seit 10 Jahren, dass 80% aller klassischen Change-Projekte scheitert und ihr macht es immer so weiter. Was ist das denn? Ja, und ich biete dann an der Stelle eben an, dieses Change-Verfahren, die basiert auf der Innovationskurve, auf der Innovationskurve von jetzt habe ich den Namen nicht parat, Everett Rogers, der eben auch festgestellt hat, ungefähr 10% sind diese sogenannten Vorreiter und denen folgen die Early Adopter, die frühe Mehrheit und dann die späte Mehrheit. Und genauso können wir einen Change-Prozess machen. Ich brauche nicht alle mitnehmen. Ich brauche 10% im Unternehmen, die den Mut haben und den Freiraum bekommen, in das Neue zu gehen. Mhm. Und die lasse ich experimentieren und denen gebe ich den Freiraum. Und ich weiß eben auch im Neuland, da kann man scheitern, weil man muss Wege erst finden. Und erst wenn ich diese Wege gefunden habe, dann kommen von diesen Pionieren welche zurück und legen Trittsteine ins Neuland. Ich vergleiche das gern mit einem reißenden Fluss. Ja, irgendwie kommen die Pioniere rüber, suchen eine Engstelle, bauen sich irgendwas. Also sie sind da sehr kreativ, kommen rüber und legen der frühen Mehrheit dann die Trittsteine. Und die späte Mehrheit braucht die Brücke. Ja, und dann gibt es immer ein paar, die gehen gar nicht rüber. Und dann kann ich ja sagen, es kann durchaus sein, dass ich im alten Land auch noch eine Nachhut brauche. Ja, oder es sind eben einfach nur Blockierer und von denen muss man sich trennen. Ja, und dann sagt man mir oft im Unternehmen, ja, aber dieser langjährige Manager, der hat ja so viel Fachwissen. Ja, und wir würden das verlieren. Und ich sage also lieber Fachwissen neu aufbauen. Die Frage ist ja erst, dieses veraltete Fachwissen, brauche ich es noch? Aber dieses Bremsen und dieses Boykottieren, das schädigt ein Unternehmen so massiv, ja, dass diese ganze Voraushut ausgebremst wird. Und da muss man sich einfach von Menschen auch im Unternehmen trennen, die den Weg nach vorne in die Zukunft gar nicht mitgehen wollen. Das muss man dann auch so klar sagen und gibt den anderen, die gegangen sind, eben auch ein Zeichen, wir wollen alle gemeinsam in die Zukunft und die Bremser nehmen wir halt nicht mit.
Hat sich das aus deiner Sicht, was du gerade beschrieben hast, in der digitalen Welt verändert? Also wenn du jetzt mal deine Erfahrungen vergleichst vor 10, 20 Jahren mit dem, was du heute siehst, was sind denn da die großen Unterschiede? Also brauchen wir unbedingt neue Konzepte und Tools und auch neue Frameworks oder gerade in Bezug auf das Change Management, was ist da deine Einsicht?
Ja, also im Vergleich zu 20 Jahren, da hatten wir ja noch Shareholder Value. Ja, so, das ist eine Zeit, die haben wir leider, die haben viele große Unternehmen leider immer noch nicht hinter sich gelassen. Da sieht man dran, wie weit die zurück sind. Und wir haben ja nun die Digitalisierung und wir beginnen ja auch jetzt in diese exponentielle Phase reinzugehen. Ja, das heißt, exponentiell fängt ja immer so ganz harmlos an. Man hat so das Gefühl, so viel, richtig viel tut sich nicht. Ja, bis auf einmal plötzlich, ja, sagen mir die Manager, plötzlich kommt da einer um die Ecke. Das war halt nicht plötzlich. Ja, der hat halt 10 Jahre oder 5 Jahre schon an dem Thema gearbeitet, bloß das lief unter dem Radar. Und gerne Top-Manager haben ja auch gerne das dann runtergemacht, ironisch oder zynisch runtergemacht, so von, ja, ich sag mal, Elon Musk, der Kiffer aus dem Silicon Valley, der von Peterchens Mondfahrt träumt. Ja, so, das war vielleicht vor 10 Jahren noch der Eindruck. Heute macht der NASA etwas vor, weil der baut Raketen, wo die Stufen zurückkommen zur Erde. Das hat nicht mal die NASA geschafft. Ja, und nur um ein Beispiel zu nennen, und da gäbe es Hunderte, ja, wo man das Neue eben auch klein macht, weil man selbst nicht so weit ist. Weil das ist eben das Problem. Ja, es kommt eine neue Technologie, die Unternehmen haben, die nur alte Technologie können, die haben nur Fachleute, die alte Technologie können. Die verstehen die neue Technologie nicht. Und wenn sie denn das Zukunftspotenzial verstehen würden, haben sie immer noch nicht die Leute an Bord, die das können würden. Das heißt, die laufen dem Ganzen immer hinterher. Ja, und das ist eben der Grund, weshalb sich parallel eben diese New Work Szene entwickelt hat, diese New School Unternehmen, die natürlich ganz andere Ansätze haben, Start-up Unternehmen, ja, die von Anfang an die alles digital denken, die pivotieren. Das heißt, wenn eine neue Idee nicht taugt, dann nehmen die den Kern dieser Idee, um aus dem heraus was Neues zu schaffen. Ja, die arbeiten sehr, sehr früh mit dem Kunden zusammen. Das heißt, die iterieren, ja, die haben immer diese Zwischenschritte und fragen die Kunden, ist das gut für euch, passt euch das, gefällt euch das, würdet euer Geld dafür ausgeben? Ein klassisches Management macht das ja nicht. Ja, da habe ich diese Entwickler, die wissen schon, wie toll man so einen Entwicklungsteil baut und bringen das nach langer, langer, langer Zeit fertig in den Markt, ja, überperfektioniert und wundern sich, dass der Markt es nicht will. Ja, diese Situation haben wir heute noch. Und wir haben eben parallel, das nenne ich die Oldschool-Unternehmen, und wir haben eben parallel die Newschool-Unternehmen, die ganz nach ganz neuen Grundsätzen arbeiten. Anne,
kann man das so trennscharf abgrenzen? Ich würde dir da widersprechen, tatsächlich. Also, genau. Da ist sicherlich von der Tendenz was dran, ja, dass da natürlich schon die Mechanismen noch hier und da etwas adäquiert sind, dass die Anpassungsgeschwindigkeit geringer ist und dass auch die Denkweisen hier und da hinterherhängen. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht den Fehler machen, unsere großen Konzerne zu unterschätzen. Da sind ja auch ganz viele tolle, engagierte Menschen involviert, ja, die was voranbringen. Also, genau. Tendieren wir nicht dazu, da auch zu sehr in Schwarz-Weiß-Schemata zu denken, anstatt da vielleicht ein bisschen die Schattierungen zu sehen? Weil genau. Ich kenne viele Startups, das muss ich dir auch mal mitgeben, war ich auch sozusagen mal ein Startup-Gründer. Und was mich total genervt hat, dieses Buzzword-Bingo, dieses, hey, wir machen jetzt hier ein New Mindset, ein Agile New Work. Und dann guckst du mal unter die Motorhaube und da siehst du, dass da nichts ist. Da ist einfach nichts. Ja? Das ist halt auch wieder die andere Seite so von der glamourösen Digitalwelt, wo ich dann manchmal denke, ja, da ist mir dann manchmal auch eine gewisse Erdung, finde ich auch nicht so unsympathisch.
Genau, ja, und das ist jetzt nämlich, Philipp, das ist nämlich jetzt genau der entscheidende Punkt. Also ich habe zuerst die beiden Seiten aufgemacht. Mhm. Und das Entscheidende ist, das zusammenzubringen. Mhm. Ja, das heißt, diese Start-ups, wovon die extrem profitieren können, ist natürlich gutes Erfahrungswissen von alten Hasen und alten Häsinnen. Mhm. Ja, und gute Startups, die suchen sich das auch. Also ich kenne da eher die Startup-Szene, die sich das suchen, die durchaus auch froh sind, ja, in den Austausch zu gehen, wenn ich mich jetzt als alte Häsin bezeichnen darf, weil ich bin ja nun schon wirklich lange im Geschäft, die suchen den Austausch und die sind auch interessiert. Die kennen nur so wenig von dem Alten, dass die etwas Neues erfunden haben und denken, das ist jetzt ganz neu in der Welt. Und ich sage oft, ja, da ist was Neues dran, es ist natürlich digitaler und da ist auch ein neuer Dreh drin, aber da ist auch ganz viel Kern von etwas Altem. Ja? Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, dann entwickelt sich was wirklich Neues. Ja, das heißt, die neue Welt ja in der Zusammenführung, die ist dann eben nicht mehr entweder oder, sondern die ist sowohl als auch. Ja? Ich nehme sozusagen immer das Beste, die besten Zutaten aus beiden Welten, aus der neuen Welt und aus der alten Welt und füge die zusammen und erlebe auch, dass natürlich das Alte auch noch lebt. Das Alte, ja, wenn ich sage, also ich habe was super Neues, das Alte ist ja nicht weg vom Fenster. Es gibt immer noch eine Nachfrage für gutes Altes. Ja. Das Entscheidende ist eben, es zu modernisieren und sehr früh zu erkennen, wenn es wirklich veraltet ist und es keiner mehr will. Und parallel, und das ist eben der nächste Punkt bei klassischen Unternehmen, parallel das Neue schon beginnen zu lassen. Ja, weil früher hatte man, du kennst das noch, hatte man diese gaußsche Normalverteilung und dann gab es diesen Punkt kurz nach dem Kipppunkt, wo man sagt, jetzt müssen wir aber langsam mal an was Neues denken. Ja, das heißt, der Umsatz brummt, es läuft doch, wir sind alle am Anschlag, wir haben gar keine Zeit für Innovationen. Und ich sage an der Stelle, ein klassisches Unternehmen muss immer 10%, ich sage jetzt eine Hausnummer, 10% seiner Zeit, seiner Ressourcen, seiner Kapazitäten, Manpower und so weiter, kontinuierlich in Innovationsarbeit legen, in dem Wissen, nicht jede Innovation wird natürlich auch klappen. So. Und viele klassischen Unternehmen, die haben natürlich auch schon von den jungen Unternehmen gelernt und viel Junges auch mit reingebracht. Genau, aber es gibt eben auch da noch wirklich viele Nachtzügler.
Anne, wenn wir jetzt also so bei dem Neuen sind und wie das Neue entsteht, mit Erstaunen in deinem Buch entdeckt man ein bisschen H.P. Baxter, also Hyper Hyper und Disrupt Me Workshops. Wie viel muss ich mich selber disruptieren, wenn ich der Zukunft angehören will, und wie funktioniert das?
Ja, also es gibt ja die Wahl zwischen Change und zwischen Transformation und Disruption. Ja, Change ist nur ein bisschen Veränderung. Das sind meistens so diese Verschönerungsaktionen. Kann man auch machen, bringt uns aber nicht groß in die Zukunft, weil die Dinge dann einfach sehr vergleichbar sind. Und was vergleichbar ist, ist mittelmäßig, gerät in den Preiswettbewerb, gerät ins Aus. So, Transformation bedeutet, ich muss die Dinge, die ich schon habe, verändern. Und Disruption ist ja, ich mache was Volles, völlig Neues. Ja, das Alte kommt weg, das Neue hin. Also nicht jedes Unternehmen muss sich natürlich disrupten. Das heißt also, das Alte komplett weg und das Neue komplett hin. Ja, also das meiste, was passiert, sind Transaktionen. Ja, zumal ich habe halt immer auch ein gewisses Veränderungstempo. Ja, das, was man heute den klassischen Unternehmen rät, ist zu sagen, also die Umsatzbringer, ja, also macht mal Hausputz bei euch, bei den Produkten, bei den Lösungen, bei den Services, die ihr anbietet, und was noch einen Umsatz bringt und was noch stark nachgefragt wird und was Geld in die Kasse bringt, das behaltet natürlich, ja, und schafft euch so Ressourcen für das Neue, das kommt, das funktioniert oder auch nicht. Gebt euch die Zeit, gebt die Ressourcen da rein und gebt den Menschen Freiraum, Menschen im Unternehmen, verstärkt mit Externen, mit Kunden, verstärkt, um auch ganz, ganz neue Ideen reinzubringen, auch über den Branchen, über die Branchen, den Branchenhorizont hinaus, und arbeitet parallel an dem Neuen, um dann, wenn es das Neue da ist, dann eben diesen transformativen Schritt zu machen. Ja, also es gibt nicht mehr diese eine Regel und die einen Lösungen, sondern jedes Unternehmen muss seinen Weg in die Zukunft finden, und da gibt es eben verschiedene Wege zum Ziel.
Welche Skills erachtest du als besonders wichtig in diesem Kontext?
Also ich denke, dass die erste große Skill, die man braucht, oder den Skill, ist diese Übermorgengestalterkompetenz. Also genügend Menschen im Unternehmen zu haben und denen eben auch den Freiraum zu geben, ja, ins Übermorgen hineinzudenken, in dem Wissen, es kann eben auch sehr viel scheitern. Ja, das Controlling nicht zu früh einzubauen, auch keine Reportings, keine Kennzahlen am Anfang zu fordern, was alles sofort einbremst. Und diese Denke ins Übermorgen hinein, warum, mich fragen auch viele Menschen, ja, warum nicht morgen, warum übermorgen? Weil wir sind eben jetzt in der exponentiellen Entwicklung. Das heißt, das Übermorgen kommt jetzt unglaublich schnell. Und immer, um immer weit vorne mit dran zu sein, muss ich eben heute schon ins Übermorgen hineindenken. Also dieses Skill, ja, dieses Übermorgen jetzt heute ins Unternehmen zu lassen und dem Raum zu geben, Freiraum, Denkraum, Spielraum, ja, auch Scheiterraum zu geben, das muss ganz stark vorhanden sein. Selbstwirksamkeit ist auch jetzt keine Skill, die richtig neu ist, aber die in den Unternehmen, weil das ist schon 90er Jahre, Bandura ist, der hat dazu schon geforscht. Selbstwirksamkeit, Mut, ja, Mut, viel mehr Mut im Unternehmen, dem Mut auch Raum zu geben, das ist eine große neue Skill, die wir brauchen, und Selbstlernkompetenz. Ja, weil also dieses, das Unternehmen sagt mir schon, was ich wissen muss, was ich morgen übermorgen wissen muss und können muss. Die Zeit ist eben auch vorbei. Ja, das heißt, Mitarbeiter aus der Mitte des Unternehmens heraus müssen lernen, das Alte zu entlernen, aber auch Neues zu lernen mit neuen, schnellen Methoden und sich dabei nicht auf die Weiterbildungsabteilung verlassen, dass die schon wissen, was übermorgen ansteht, sondern ich glaube, dass da viel mehr aus dem Unternehmen herauskommen kann, was die Weiterbildungsabteilung befruchtet.
Als Übermorgendenkerin, wie sieht denn dein Übermorgen aus deiner Sicht?
Also mein persönliches Übermorgen ist nie da. Also ich bin eine, ich mache keine großen Pläne. Ja, bei mir ergeben sich Dinge immer. Ja, ich bin allerdings gut darin, Türen zu schließen, und weiß, erst wenn sich eine Türe geschlossen hat, dann öffnen sich plötzlich neue Türen. Und ich habe dieses Vertrauen, weil ich so durch mein Leben gegangen bin, dass sobald ich eine Tür geschlossen hat, plötzlich neue Türen da waren, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und ich hatte den Mut, diese Tür aufzustoßen, um mal zu gucken, was dahinter ist. Und das ist meine persönliche Natur. Also ich bin kein großer planender Mensch. Ich brauche extrem viel Freiraum. Ich brauche extrem viel Autonomie. Das könnte sich natürlich nicht jedes Unternehmen so leisten.
Und das Übermorgen für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, wie sieht es aus?
Also das Übermorgen, das ich sehe, es gibt sehr viel Pessimismus, was das Übermorgen betrifft. Ich neige eher zum Optimismus. Ich neige im Grunde dazu, vier Szenarien zu denken. Ja, also die schönste aller Welten. Das ist mal so ein idealtypisches rosarote Brille-Szenario. Aber warum nicht es mal denken? Ja, sich mal überlegen, was könnte das denn sein, um dann zu sagen, und welchen Teil kann ich dazu beitragen, dass die Welt so schön wird, wie wir sie uns alle wünschen? Ja, und schlimmste aller Welten-Szenario, schlimmste Albtraum-Szenario, das muss schon auch gedacht werden. Ja, um zu sagen, was ist das Tiefste, wo wir sinken können und was müssen wir können, wir wollen wir alles tun, um da nicht hinzugeraten. Ja, und dazwischen gibt es verschiedene Wege zum Ziel. Ja, ein bisschen schlechter als heute, um Gottes Willen ein bisschen besser als heute. Also wir denken in Szenarien, gibt es ja auch eine Methode dazu, Szenarientechnik. Ja. Muss ein Unternehmen tun, weil es gibt nicht den einen Weg in die Zukunft. Ja, auch bei schon bei der Jahresplanung. Ja, wir haben ja in klassischen Unternehmen immer noch diese Zieljahresplanung und dann eben diese verlangten Punktlandungen aus Ziele aus dem Vorjahr, während die Zukunft schon an uns vorbeigerollt ist. Das sind Dinge, die sind alle sehr absurd. Und ja, also um dann die Zukunft ein Stück weit zu verstehen, brauche ich natürlich Zugang zu Menschen, die Zukunft mitgestalten. Ja, das sind Deep Tech Companies zum Beispiel, das sind gute Zukunftsforscher, mit denen muss ich mich austauschen, um einfach diese verschiedenen Zukünfte sich einmal anzuschauen, um dann zu gucken im zweiten Schritt, was passt für uns und was kann unser Weg in die Zukunft sein.
Anne, mich würde sehr interessieren, du hast ja vom selbstgesteuerten Lernen gesprochen und du bist ein sehr autonomer Mensch, hast du auch erzählt. Wie lernst du denn?
Also ich lerne durch Neugierde, ja, und ich lerne, weil ich gerne lerne, ja, und vor 20 Jahren, Philipp, hattest du eben gesagt, was hat sich verändert? Vor 20 Jahren glaubte man noch, dass ein Gehirn ab 50 plus minus nicht mehr lernfähig ist. Dass dann die Baustelle zu Ende gebaut ist. Und ein Hirn ist eine lebenslange Baustelle. Ja, und mich interessiert immer das Neue, was ich noch nicht kenne, was ich auch für mich selber, die Themen, die ich für mich selber noch nicht ausgelotet habe. Ja, so entstehen, ich habe ja insgesamt jetzt, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, habe 18 Bücher geschrieben, weil mich immer ein Aspekt in einem Buch interessierte, wo ich sage, das will ich jetzt mal in der Tiefe erforschen. Ja, und daraus sind neue Ideen und neue Bücher und neue Konzepte letztlich entstanden. Also in mir ist das wirklich sehr massiv verankert und es muss ein Stück weit auch naturell sein und man muss eben als Unternehmer verstehen, nicht jeder Mitarbeiter ist so und braucht auch nicht so zu sein. Ja, davon brauchen wir 10%. Wir brauchen am Ende auch die Dinge abarbeiten. Ja, das ist ein zweiter, ganz anderer Typ. Ja, weil der erste, so wie ich hinterlasse Chaos. Ja, und das Schlimmste ist für mich dann ins Klein-Klein zu kommen. Da bin ich einfach schlecht. Ja, da bin ich, da vergesse ich immer was. Und das interessiert mich auch nicht. Da bin ich dann auch viel zu ungeduldig dazu. Und dann brauche ich im Unternehmen ganz viele Menschen, die das gut können. Ja, und das ist eben das, wenn ich über Innovation nachdenke, dann habe ich diese zwei Schritte. Im ersten Schritt diese Übermorgengestalter, die wirklich weit in die Zukunft denken und die absurdesten Ideen dazu entwickeln. Und dann brauche ich diese zweite Sorte Mensch, die sind nicht gut in absurden Ideen, aber die sind super darin, gute, richtig gute Ideen auf die Piste zu bringen und daraus ein Erfolgskonzept zu machen. Und das ist auch wichtig zu verstehen, gesunder Menschenverstand, dass ich diese zwei Typen brauche und dass ich sie eben zielführend einsetzen muss. Jeder im Kern seiner Talente an seinem Platz kann das Unternehmen dann in die Zukunft bringen.
Anne, wir kommen schon so langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell mit dir. Ja. Und wir fragen immer zwei Schlussfragen an alle unsere Gäste. Ich darf dir die erste davon stellen und würde da gerne auch um eine kurze, prägnante Antwort von dir bitten. Was sind denn für dich so die drei Themen, die in nächster Zeit die oberste Priorität haben? Und du kannst ja aussuchen, ob du das jetzt für dich persönlich, aus gesellschaftlicher, aus wirtschaftlicher Sicht, was auch immer, beantwortest.
Okay, ich beantworte es für die Unternehmen und das sind die drei großen Megatrends. Wir stecken ja schon mittendrin. Nummer eins ist für mich Nachhaltigkeit. Ja, also für die meisten ist Digitalisierung noch Nachhaltigkeit, ist nach oben gerutscht, weil ich sage, wenn wir unseren Planeten nicht retten, ist alles andere eh egal. Und wir müssen jetzt massivste Anstrengungen übernehmen, Und die Unternehmen müssen ihre Verantwortung tragen und müssen den Menschen, ihren Kunden helfen, in eine nachhaltigere Zukunft zu kommen. Dieser Helfen-Aspekt, der ist noch nicht gesehen worden. Das zweite ist die Digitalisierung. Da ist ganz viel dazu gesagt worden. Und das dritte ist Kundenzentrierung. Wenn die Unternehmen nicht kundenzentriert sind, der Kunde ist der, der das Geld in die Kasse bringt. Wenn die Unternehmen nicht kundenzentriert sind, auch dann werden die sehr, sehr schnell vom Markt aussortiert, weil die Kunden sind heute gnadenlos. Geldscheine sind Stimmzettel und die Kunden stimmen gnadenlos ab darüber und die versammeln sich im Web und reden über die Guten und die Schlechten und die Schlechten fallen ruckzuck durchs Rost.
Anna, die letzte Frage kommt von mir. Drei Stichpunkte, drei Sachen, die du empfehlen würdest, dass man unbedingt lernen muss für die Zukunft.
Boah. Was man unbedingt lernen muss, in neue Länder zu gehen. Ja, weil in diesen neuen Ländern lernt man über neue Kulturen, über neue Lebensweisen, über Möglichkeiten. Das zweite ist, die jungen Menschen stärker ins Unternehmen zu bringen, ja, weil es ist deren Zukunft, in die wir uns hineinbewegen und die haben oft Tools und Mittel und Wege parat, die den klassischen Manager, ich sag mal im Durchschnitt um die 50, überhaupt nicht bewusst sind, dass es die überhaupt gibt, ja, und diese Anstöße auch wirklich ernst zu nehmen, die aus der jungen Generation kommt, ein bisschen Abstriche zu machen im Überschwang, die Jungen, das ist ja deren Recht, alles neu zu erfinden, das ist das Zweite und das Dritte ist das Leben zu genießen. Das Leben ist schön.
Ein wunderbares Schlusswort. Das Leben ist schön mit einem gehörigen Portion Optimismus in die Zukunft. Liebe Anne, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Gerne, gerne.
Und liebe Anne, auch von mir herzlichen Dank. Das war heute das Gespräch mit der windsurfenden Übermorgengestalterin, die alte Häsin, die alt und neu zusammenbringt und immer wieder Bestsellerbücher schreibt. Das war das Gespräch heute mit Anne Schüller, Managementdenkerin, Übermorgengestalterin, Keynote-Speakerin und Bestseller-Autorin. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine ebenso spannende Persönlichkeit, wie Anne das heute gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und die, die öfters zuhören, die wissen es ganz genau. Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.